Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Wärt ihr so lieb da hinten und würdet das Licht einschalten? Das wäre cool, weil die meisten sitzen hinten und dann sehe ich euch nicht. Ja, danke. Am liebsten wäre ich in dieser Lobpreiszeit geblieben. Ihr habt das musikalisch sehr schön gemacht und die Lieder treffen genau den Kern der Predigt. Wir haben eben gesungen, würdig bist nur du. Du starbst für mich am Kreuz, damit ich leb, in Freiheit, die du mir gibst. Weil ich dein Eigentum bin, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Würdig bist nur du, Jesus, du verdienst das Lob. Du nimmst mir meine Scham. Ich stehe vor dir voller Staunen, weil du vergibst. Weil du mir gnädig bist, höre ich nicht auf, laut zu singen, wie sehr du liebst. Halleluja. Halleluja. Schlag mal den Titusbrief auf. Titus Kapitel 2, Vers 11. Der Titusbrief ist nur so klein, der ist da so zwischendrin, zwei Seiten. Titus 2, Vers 11. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht. Die heilbringende Gnade Gottes nimmt uns in Zucht, damit wir dem göttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Die heilbringende Gnade, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Wer wartet auf die Erscheinung und glückselige Hoffnung der Herrlichkeit unseres großen Gottes? Ich warte darauf. Die ganze Tierwelt wartet darauf, dass wir erlöst werden, weil dann haben sie es auch hinter sich. Das ist die Zukunft. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit und allen Ungerechtigkeiten zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Halleluja. Musst du gereinigt werden? Ja. Und tust du gute Werke? Ja. Wollen wir es tun? Amen. Das ist der Text, den Gott mir ins Herz gegeben hat vor, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so, als ich das gelesen habe, fiel der mir so ins Herz. Würdig bist nur du, Jesus. Es gibt nur einen, der würdig ist. Und da dürft ihr jetzt mal den Hebräerbrief aufschlagen. Ich habe heute Morgen den Hebräerbrief angefangen zu lesen. Und es, als Christen ist immer gut, als Nachfolger Jesu, wenn wir den Hebräerbrief lesen. Wisst ihr, das Vitamin C oder das Omega-3 oder das gute Steak. Manchmal vielleicht auch das Antibiotikum, wobei das eigentlich nicht so gut ist, aber manchmal ist es nötig, ja. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn wir das immer wieder lesen, so wie wenn man immer wieder was Gutes liest. Warum? Weil uns der Hebräerbrief die Geheimnisse Gottes in Bezug auf Jesus und sein Priesteramt und unserer Stellung da drin einfach wunderbar so schön hinmalt, ja. Und das ist richtig gut. Und da heißt es im Kapitel 2, nein, da will ich noch gar nicht hin, Kapitel 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in den letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet. Hatte ich gesagt, Kapitel 1? Ja. Den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Das ist Jesus. Jesus wurde verkündigt an allen Ecken. im ganzen Alten Testament, durch die Propheten und auf vielerlei Arten und Weisen. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Halleluja! Ist das nicht genial? Und dieser, zu keinem der Engel hat Gott Folgendes gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und auch ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das ist Jesus. Das ist diese Herrlichkeit, das ist dieser Gott von Ewigkeit. Er macht seine Engel zu Winden und zu dienenden Feuerflammen. Aber vom Sohn, oh Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Zepter deines Reiches ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Das ist der Sohn. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ungerechtigkeit gehasst. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott mit Freudenöl gesalbt, mehr als deine Gefährten. Halleluja, das ist Jesus, den wir anbeten, das ist dein Gott. Das ist der, der dich geliebt hat von Anfang an. Und dieser ist Mensch geworden. Und dieser Mensch, da heißt es im Kapitel 2, Vers 17, daher musste er in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er aber doch barmherzig werden müsste, der immer schon barmherzig war, von Anfang an und in Ewigkeit ist. Der musste aber barmherzig werden in seinem Sohn, damit er wirklich in unsere Realität hineinkam und das erlitten hat, was du und ich erlitten haben. Aber nicht nur das erlitten hat, was wir erlitten haben, sondern auch in den Gefühlen, in den Schwankungen, der Emotionen, dem Rauf und Runter, dem sich danach fühlen und nicht danach fühlen, mitgelitten hat, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Halleluja. Um ein treuer, hoher Priester zu sein. Warum? Weil Gott immer schon treu ist. Das ist die Qualität Gottes. Seine Treue macht uns treu. Seine Treue versetzt uns in diesen Stand der treuen Kinder Gottes. Und wie sehr wünschen wir uns, treu zu sein. Amen. Und dann kommt jetzt der Valentinstag. Okay? Das ist dein Valentinstag. 14, ne? 14 ist ja auch, hat ja auch was mit dem Valentinstag zu tun. Und 2 auch, ne? Februar. 2. Also 14.2. Okay? 2, Vers 14. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, also Anteil an ihm. Wir haben ein von seinem Wesen bekommen. Wenn wir denn die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Also wenn man am Anfang verliebt ist, und danach sehnt sich ja jeder, am Anfang verliebt zu sein, oder? Amen. Ja, stimmt nicht immer, aber ist okay. Nicht jeder ist am Anfang verliebt. Nicht jeder sucht danach und denkt, boah, ich will dieses Kribbeln im Bauch haben, die Schmetterlinge, das Unwohlsein, dieses romantische Gefühl. Aber bei manchen ist das gar nicht am Anfang da. Und dann entsteht das aber mit der Zeit. Manchmal plötzlich, manchmal langsam. Und dann entsteht richtige Liebe. Und so ist es mit Jesus auch. Am Anfang, was meint den Anfang? Der Anfang ist, dass du entdeckst, dass er für dich ans Kreuz von Golgatha gegangen ist. Amen. Warum? Weil du dich selbst verloren gefühlt hast. Weil du aus diesem Verlorenheitsgefühl heraus entdeckt hast, da ist einer, der hat das für mich getragen. Der wurde zur Sünde gemacht. Der wurde zu diesem Fluch gemacht, der zwischen mir und Gott steht. Ich kann gar nicht in Freiheit leben, in der Freiheit der Kinder Gottes, sondern ich brauche irgendjemand. Vielleicht hast du in dieser und jener Religion gesucht. Vielleicht hast du dich mit diesem und jenem Esoterischen beschäftigt, irgendwie die Kraft des Universums angezapft. Die Kraft der Steine irgendwie gesucht. Oder was auch immer. Vielleicht sogar auf dem Weg nach Tibet Jesus gefunden. Ich weiß, einer hier, der wollte dahin und er hat auf diesem Weg hat er Jesus gefunden, der brauchte also nicht mehr hin. Ja, und manche arme Seelen sind irgendwo auf Formentera hängen geblieben, auf dem Weg nach Tibet. Die haben wir auch gesehen auf unserer Hochzeitsreise. Es war ein dunkler Ort. Und jetzt später habe ich festgestellt, dass die wirklich auf dem Weg dahin waren, um das wahre Glück zu finden, mit Drogen und all dem, was damit zusammenhängt. Aber hier heißt es, denn wenn wir Christi teilhaftig geworden sind, wenn wir denn die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Warum hat das was mit Valentinstag zu tun? Weil mich das fröhlich gemacht hat heute Morgen. Vielleicht musst du noch eine andere Übersetzung nehmen. Vielleicht musst du es noch mal mehr durchkauen, ja, so richtig drauf rumkauen, damit du das entdeckst. Aber ich will es dir erklären. Die anfängliche Zuversicht, die anfängliche Liebe für Jesus, das Entdecken, dass er die Rettung ist für dein Leben. Das stand am Anfang da. Boah, super, Jesus, du hast mich gerettet von jeder Schuld und Sünde. Du hast mich frei gemacht von einem Leben der Ketten. Du hast mich losgelöst und ich darf in Freiheit dir dienen. Und du warst so verliebt in Jesus. Vielleicht bist du ja immer noch. Ach, wie cool ist das denn? Oder du bist wieder neu verliebt. Ja, wie so Ehepaare, die schon länger miteinander unterwegs sind. Und ich habe auch entdeckt, dass man mit 40 eben schon alt ist. Also zumindest sagen die einen das und man fühlt sich nicht so. Und irgendwann sitzt man bei ganz Jungen und denkt, ja doch, ist man schon irgendwie. Ne? Und deshalb kann ich sagen, wir sind auch schon 25 Jahre verheiratet und wir entdecken, ich will nicht sagen fast täglich, aber doch fast täglich neu die Liebe. Das ist einfach schön. Das ist einfach wunderbar. Hätten wir am Anfang nicht gedacht, die Ehe hat so viele Level, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jedes Mal denkst du, jetzt ist der Endgegner da. Und dann denkst du, oh krass, und jetzt geht's schon wieder weiter. Das ist wirklich so. Und wenn es in deiner Ehe nicht so ist, und du bist auch schon lange miteinander zusammen, dann mache ich dir Mut, das neu zu finden. Und setz doch hier an dem Valentinstag Gottes, an dem Tag, an dem er dich erinnert, der kommt ja erst noch, Ostern, ne? Dass er für dich auferstanden ist. Dass er dich befreit hat und dass du dich an diese Liebe erinnerst, diese anfängliche Zuversicht. Und was ist jetzt cool? Du sollst nicht an die Liebe denken, die Jesus dir gestern gesagt hat. Du sollst nicht an die Liebe denken, an die der dir heute gesagt hat. Weil es könnte ja sein, dass du gestern im Tal des Zerbröselns gewesen bist. Dass du dich nicht gut gefühlt hast und nicht nur nicht gut gefühlt hast, sondern einfach irgendwie war alles blöd. Aber eins weißt du, es gab einen Tag ganz am Anfang und da war Zuversicht, da war Liebe und die war rein und die war ehrlich und da war ich gerettet, meinetwegen bei der Taufe oder bei der Geistestaufe oder wo auch immer du das ansetzt. Aber da war etwas gewesen, da bin ich voller Feuer Jesus nachgefolgt und da gab es nicht diese Erfahrung und jene Erfahrung und den Menschen, der blöd ist und der mich verletzt hat, sondern da gab es einen, der dich befreit hat. Und an die anfängliche Zuversicht sollen wir uns erinnern. Da heißt es auch irgendwo in der Offenbarung, glaube ich, ne, an die erste Liebe werden wir erinnert. Von dem, der den einzigen Brief geschrieben hat, der nicht von Menschen geschrieben ist, Jesus, an seine Gemeinde. Die erste Liebe, die anfängliche Zuversicht. Und wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Ja, manchmal hältst du was fest und denkst, ich hab's gar nicht, oder? Festhalten bedeutet, im Wind zu hängen an der Stange, an der Felsklippe zu hängen. Was weiß ich, in einer Situation, in der du nicht souverän bist. Aber es bedeutet eben auch, jemanden festzuhalten, den man liebt. Und von dem man auch festgehalten wird. Am liebsten würde ich jetzt meine Frau, Schatzi, kommst du mal zu mir? Ich weiß, es könnte sein, dass es dir peinlich ist, aber du könntest mir helfen. Weil ich weiß auch, dass manche, ich würde ja sagen, umarmen deinen Nachbarn, aber manche mögen das ja auch nicht. Schaut mal, wenn, du darfst dich zu mir wenden einfach. Schaut mal, wir können uns so festhalten. Vielen Dank. Wir können uns so festhalten. Und da kann es sein, dass dem einen gut geht und dem anderen schlecht. Und dann sagt der andere, ja, es macht nichts. Ich hab dich trotzdem lieb. Aber es ist nicht nur in der Ehe so, es ist auch mit den Kindern so. Unsere Mathea, die jetzt gerade auf Skifahrt ist, die hat mal im Bettchen gelegen. Und die Mama hat mit ihr geschimpft, ganz dolle. Und hat gedacht, so, jetzt hat sie ihr mal ordentlich Bescheid gesagt. Und dann grinst die an und sagt, Mama, das macht alles gar nichts, ich hab dich trotzdem lieb. Ja, da kannst du nicht mehr. Und so muss das mit Jesus sein. Also es ist mit Jesus und uns so, ja. Das ist das, was er zu uns, zu dir und mir sagen möchte. Ich habe dich trotzdem lieb. Auch wenn wir mit ihm geschimpft haben. Ich habe dich trotzdem lieb. An der anfänglichen Liebe. Du starbst für mich, damit ich in Freiheit dich anbeten kann. Damit ich dich in Freiheit anbeten kann. Und du nahmst mir die Scham. Wie heißt das hier? Du nimmst mir meine Scham. Ich stehe vor dir voller Staunen, weil du vergibst. Wir haben doch so viel Scham. Schon wieder was falsch gemacht. Schon wieder sich falsch verhalten. Schon wieder ein schlechtes Gewissen. Schon wieder dies, schon wieder das, schon wieder jenes. Und so sehr das ja stimmen mag und wir um Vergebung bitten müssen, wir dem anderen vergeben müssen. Interessant ist ja, wenn ihr eure Vergehen nicht, wenn ihr dem anderen nicht vergebt, dann kann ich euch auch nicht vergeben, also mein Vater. Aber unsere Sünden, die müssen wir auch bekennen und umkehren, das stimmt auch. Aber es wird da nicht nochmal erwähnt in diesem Gebet. Ich will damit einfach nur sagen, manchmal steht uns diese Scham im Weg. Damit ich was? Ich stehe vor dir voller Staunen, weil du vergibst. Voller Staunen. Stehst du auch voller Staunen vor dem Herrn, weil er vergibt? Lass uns mal in den Titusbrief gehen. Da heißt es ja, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Für alle Menschen. Für dich, für mich, für jeden. In Römer 2, Vers 4, da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte zur Buße leitet. Ich habe einen coolen Satz gehört, gelesen hier in einem Kommentar. Also ich glaube, Wuppertaler, da stand es drin. Und da hat er gesagt, das Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst dies nicht, das nicht, jenes nicht. Oder du sollst dies, das, jenes. Das kann dich nur vor diese Entscheidung bringen, ich tue es aus wenigstens Respekt dem Gesetz gegenüber oder ich tue es aus Angst gegenüber Gott. Weil wenn ich das ja nicht tue, dann habe ich ja die Strafe zu fühlen. Und die haben sie ja damals wirklich erlebt. Also sie wurden gesteinigt, die wurden von der Erde verschluckt, die wurden vom Feuer gefressen, die wurden von Schlangen vergiftet und so weiter und so weiter. Für die waren das ja nicht nur Bilder. Aber das Gesetz kann dir nicht etwas aus Liebe aufdrücken, sondern das kann nur die Gnade. Und Jesus ist deshalb gnädig mit dir, so habe ich verstanden, mit mir, damit wir zu einem Herzenswechsel kommen, dass wir zu einer Herzensveränderung kommen und dass Liebe in uns entsteht und dass wir aus Liebe heraus das so machen, wie er das haben will. Da gab es im Alten Testament Menschen, die haben das aus Liebe heraus getan. Wenn wir an Josua, Kaleb denken, wenn wir an Mose denken, wenn wir an all diese Menschen denken, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wenn wir an all diese Leute denken, eine Hanna, eine Ruth oder eine Esther. Aus Liebe heraus das getan, die richtige Herzenshaltung gehabt. Aber hier heißt es, diese Gnade Gottes ist für uns, für alle Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, damit wir den ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in der Welt leben. Jetzt ist es aber kein Softie-Evangelium, sondern es ist schon auch eins, was dir echte Anleitung gibt, was mir hilft, wirklich im Weg Gottes zu gehen. Denn es heißt im Kapitel 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein. Der Satz hat mich daran erinnert, dass der Paulus im Römerbrief schreibt, alles ist erlaubt, nur wenig nütze. Den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein. sondern unrein ist beides, ihr Denken und ihr Gewissen. Hier haben wir alles drin. Hier ist, du bist durch die Erlösung von Jesus, bist du vom Reich des Todes und des Fluches hineinversetzt in das Reich Gottes, des Segens und des Lebens. Amen. Und weil du da rein versetzt bist, bist du durch den Glauben fähig gemacht, in dieser Wahrheit zu leben, auch wenn du nicht alles richtig machst. Und deshalb ist den Reinen alles rein. Aber den Unreinen aber und Ungläubigen, weil die auch nicht glauben. Denn nur dem Glaubenden kann gegeben werden. Nur der Glaubende kann das nehmen, was Jesus für ihn getan hat. Ist beides unrein, ihr Denken und ihr Gewissen. Werdet erneuert durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Werdet erneuert. Und unser Gewissen haben wir in der Taufe in einen Bund gestellt des reinen Gewissens mit Gott. In der Taufe. Amen. Und wenn uns unser Herz verklagt, dann ist doch Gottes Güte größer. Das ist das, was hier gesagt wird. Sie sagen, sie erkennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind ein Greuel und gehorchen nicht und sind zu jedem guten Werk untauglich. Und jetzt wird hier unten im Kapitel 2 dann aufgelistet, im Vers 2, oder ich sage mal Vers 1 schon, du aber rede, wie es der gesunden Lehre entspricht, den Altmännern sage, dass sie nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Also wenn du in der Gemeinde hier alte Männer findest und siehst und entdeckst, die dich so voller Liebe anschauen und die so lieb mit dir umgehen, dann ist es nicht, weil die alt und tattrig geworden sind. Und weil die keine Ahnung mehr haben, weil die alles durchgehen lassen. Und es berechtigt dich nicht, darüber herzuziehen mit schlechten Worten und die abzukanzeln, sondern das ist ihre Anweisung hier. Das soll das Ergebnis sein ihres Glaubens in ihrem Leben. Dass sie am Ende der Tage, ihrer Tage, dass sie da voller Liebe sind und in der Geduld. Und wenn Gottes Geduld unendlich lang ist und wir gar nicht wissen, wann die aufhört, ja, dann eifern sie Gott nach und sagen, aber in Geduld will ich hoffen, dass der Herr ihn zurechtbringt. Ebenso den alten Frauen, dass ihre Haltung sein soll, wie es für Heilige gehört. Nicht verleumderisch, also reden in den Häusern, schreibt er mal an jemand anders, der Paulus. Nicht vielem Wein ergeben, Lehrerinnen des Guten. Und was ist das Gute? Dass sie die jungen Frauen lehren, ihre Männer und die Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, rein, häuslich, gütig, den Männern untergeordnet, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und das ist ja in unserer Zeit ganz schwierig, das zu sagen. Und manch einer hat Schwierigkeiten, selbst wenn er Jesus ganz dolle liebt. Warum? Weil wir durch den Zeitgeist so sehr verdorben sind, dass die Ordnungen Gottes durcheinander gekommen sind. Damit meine ich nicht ein Untergeordnetsein in demjenigen, dass ich meine Frau unterdrücken könnte, denn ich soll sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat für sie und sein ganzes Leben hingegeben hat. Wie sollte Christus uns einfach nur unterdrücken? Das würde er nie tun. Und so darf ich das mit meiner lieben Frau auch nicht machen. Sondern ich soll sie lieben, wie Christus sie geliebt hat. Und das bedeutet, dass auch sie, wenn sie sich mir unterordnet, einfach in ihrem Denken, nicht zu allem Ja und Amen sagt, aber sich von ihrem Denken unterordnet, dann bedeutet das, dass sie das tut, was wir sowieso mit allen tun sollen, nämlich wir sollen uns einander unterordnen, jeder der seinem Nächsten. Und da sind wir alle von betroffen, ich als Pastor zuerst und dann alle anderen, sich unterzuordnen, einfach zu sagen, ich achte dich so hoch, dass du mein Bruder und meine Schwester bist, dass du Teil des lebendigen Leibes der Gemeinde Jesu bist und dass ich dich ehre und achte. Und Gott hat mir das Privileg gegeben, Gott hat mir die Aufgabe gegeben, mich zu kümmern oder dir einen Ratschlag zu geben oder eben hier zu predigen. Sie sollen sich unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ich glaube ganz persönlich, auch in unserer Zeit, bei aller Emanzipation, die es nötig hatte, damit die Frau aus diesem Status herauskam in der westlichen Welt oder in dem Kulturkreis halt, wo sie so untergedrückt war, wo sie raus musste und wo den Männern auch ordentlich mal gesagt werden musste, wie es sein soll. Ob die Art und Weise, wie unsere Kultur das gemacht hat, die richtige ist, das wage ich schwer zu bezweifeln. Aber die Frage ist, wie hätte es anders gehen sollen? Keine Ahnung. Ich weiß nur eins, es bedeutet nicht, dass wir nicht an den Prinzipien des Wortes Gottes festhalten sollen. Nämlich wir Männer sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und gleichzeitig sollen die Frauen sich uns unterordnen, zu sagen, ja, ich bin deine Frau und ich möchte mich hier einordnen. Und was für eine wunderbare Ordnung dann in der Familie ist. Weil wenn der eine nämlich auf dem anderen immer nur rumhackt, ob jetzt der Mann auf der Frau oder die Frau auf dem Mann, völlig egal. Was für ein Chaos. Was für eine Disharmonie. Und gerade an einem Valentinstag wird es ja so stark deutlich, dass wir durch wo auch immer der Herr gekommen ist, aber egal, wird es ja so deutlich, wir wollen mit Geschenken, wir wollen mit Rosen, mit einer Karte ursprünglich, wollen wir jemandem sagen, ich liebe dich. Und da ist es ja oft in dem klassischen Bild, dass der Mann zur Frau geht und ihr eine Rose schenkt und eine Karte. Vielleicht ändert sich das in unseren Tagen, kann sein. Aber es ist doch dieses, dass man sie hochhebt. Das ist doch die Liebe, das ist doch der Charakter der Liebe. Und das muss unser Bild sein, wenn wir über die Ehe sprechen. Und ich betone das hier an dieser Stelle nur so deutlich, weil es erstens einfach ist, das zu erklären, also an dieser Stelle der Liebe, und auf der anderen Seite aber so eine Riesenherausforderung in unserer Zeit ist heutzutage, weil die Werte im Kern einfach umgeschmissen werden und alles zerstört wird, was Gott an christlichen und jüdischen Wurzeln in unsere Gesellschaft hineingelegt hat, aus der wir kommen. Und es wird einfach weggetreten durch die hässliche Fratze des Satans. Und dann kommt die Gemeinde durcheinander und dann überlegt man. Aber besinnen wir uns einfach auf das, was von Anfang an war, nämlich die Liebe, die von Jesus in dein Leben quillt und die du jetzt einfach dem anderen weitergeben kannst. Und wenn sich das dann ordnet unter diesem Einfluss und du den einen oder anderen Ratschlag bekommst, wenn du fragst, wenn du Glück hast, wird gefragt. Da kommt einer auf dich zu und sagt, du guckst innerlich heute aber nicht gut, auch wenn du total am Lachen bist. Oder der Herr hat mir gesagt, ich soll mal mit dir reden. Na, das ist höchst selten. Aber wenn du gefragt wirst, wie geht's dir, dann sag doch nicht einfach gut. Sondern sag doch einfach, ja, im Großen und Ganzen geht's mir gut, aber ich habe doch an der einen oder anderen Stelle zu knabbern. Und wenn du mir das sagst, dann gehe ich nicht an dir vorbei, sondern dann frage ich, sag mal, was ist denn los? Sollen wir mal reden? Aber wenn du immer nur sagst, es ist gut und gehst vorbei, dann geht es ja gut. Damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Genauso ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen und erweise dich besonnen. Ihr jungen Männer, ihr habt so viel Kraft und ihr habt so viele Ideen. Und ihr denkt, wir müssen alles anders machen und das auch richtig so. An vielen Stellen brauchen wir das, unbedingt. Aber besonnen und erweise dich selbst in allen Dingen als ein Vorbild guter Werke, mit unverfälschlicher Lehre, mit Ehrbarkeit und Ernsthaftigkeit. Ein wunderbarer Text, der uns ermutigt, da einfach weiter zu gehen. Und das ist diese Hoffnung, in der wir leben dürfen. Diese Hoffnung, diese Gnade Gottes, die nimmt uns in Zucht, dass wir sie nicht einfach schändlich ausnutzen, sondern dass wir in diesen guten Werken, die auch an anderen Stellen noch aufgelistet werden, auch in diesem Brief, lies ihn heute Nachmittag einfach mal kurz durch, das geht ganz schnell, und führe dir das so vor Augen. Indem wir auf die glückliche Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Das ist die Perspektive, die uns aber in diesem Leben kraftvoll macht und die einfach so gigantisch ist. Und dieses gute Werke kommt dreimal im Titusbrief vor, in diesen drei Bereichen. Einmal in Bezug auf die Irrlehrer, die Unreinen, Also das, was wir eben gelesen haben, betrifft die Menschen, die das Evangelium nicht in der richtigen Art und Weise verkündigen. Jesus sagt ja auch mal zu den Pharisäern, ihr sagt, ihr müsst eure Eltern nicht versorgen, das geben wir lieber mal Gott, weil der ist höher. Und dann seid ihr aus der Nummer raus und dann sagt Jesus, was für ein Quatsch, das habe ich nie gesagt, sondern kümmere dich um deinen Nächsten, vor allen Dingen um deine Eltern und dann alles andere und damit ehrst du Gott. Und dieses Prinzip können wir auch auf alles andere auch anwenden. Wenn wir verheiratet sind, befreundet, verlobt und so weiter, dann ist unsere erste Aufgabe unsere Ehefrau, unser Ehemann. Und wenn wir da ordentlich reingeben, dann ehren wir damit Gott in allen Bereichen. Das ist eine Anbetung Gottes, sogar im sexuellen Bereich. Das ist etwas, was wir vor Gott hinbringen und womit wir Gott alle Ehre machen und auch so untereinander. Weil die Frommen, die rutschen immer dahin ab, dass sie die Dinge, die sie fordern, an Dingen, wie man sich verhalten muss und so weiter, das ist so leicht gefordert. Du sollst so oder so oder so. Aber die Frage ist, was steckt dahinter? Ist das nur Fassade oder ist das echt? Ich habe im Epheserbrief, dieser Vers, der sticht mir immer wieder ins Auge. Da heißt es im Kapitel 4, Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas zu geben habe. Da war ja die erste Gemeinde und die haben da so zusammen in der großen Kommune gelebt. Ja? Und man hat gerade das Gefühl, steht ja auch da, sie teilten alles miteinander. Und das stimmt ja auch, aber irgendwie hatten wir doch immer noch welche ein Feld. Und in einem bestimmten Fall hieß es auch, hätte es ja nicht geben müssen, hätte es ja behalten können. Also war nicht dieser menschliche Druck, dieser Kommunismus, sondern das war nicht von oben herab verordnet. Es war eine Herzensangelegenheit. Wenn ich gemeint habe, ich verkaufe mein Feld und gebe das Geld in die Gemeinde, dann tue ich das und dann helfe ich denen und strahle meine Liebe in Jesus aus. Aber umgekehrt heißt es auch, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite. Das heißt, diese Liebe, dieses Jesus nachfolgen, diese guten Werke, die erweisen sich in ganz normalen, gesellschaftsrelevanten Bereichen. Einfach die Arbeit zu tun, einfach durchzugehen. Ist das nicht ein herrliches Evangelium? Das hineinwirkt in dein Leben, in das Leben der Menschen, die dich umgeben und in die Gemeinde. Ich wünsche mir so sehr, dass wir vom Herzen her verändert werden, dass wir unsere Liebe, die wir von Jesus bekommen haben, dass wir die ausdrücken können, dass Jesus uns Wege zeigt, wie wir das machen können. Und dabei sind es nicht nur die drei Dinge, die wir kennen, die Dinge, die man so hier vorne sagen kann. Ich habe dem geholfen, ich habe jenem geholfen. Anreizen zu guten Werken, okay, aber viele, viele tun gute Werke einfach in Stille. Sie machen die einfach in Liebe und Tragen. Das ist diese Langmut, das ist dieses Durchtragen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du dein Wort gibst und dass du uns heute Morgen dazu aufrufst, deine Gnade neu zu entdecken. Zu entdecken, wie barmherzig und gnädig du bist und dass deine Langmut uns zur Umkehr leiten möchte. Danke, Herr, dass du uns berufen hast, in guten Werken zu gehen und dass du die sogar vorbereitet hast. Herr Jesus, wir wollen uns dazu ermutigen und anreizen und motivieren, genau das zu tun, in diesen guten Werken zu gehen. Herr Jesus, wir preisen dich und danken dir. Herr, dass wir auf der Seite der reinen, gläubigen Menschen sein dürfen, die eben das tun können und nicht auf der Seite der unreinen und Ungläubigen, die gar nicht fähig sind, gute Werke zu tun. Herr Jesus, wir preisen dich dafür und danken dir. Herr, ich bete für meine Geschwister, dass du sie so neu in deinen Arm nimmst. Herr, und deine Güte in ihr Leben fließen lässt. Herr, dass da, wo Verkrustungen entstanden sind, dass du sie aufweichst und dass du sie heilst. Herr Jesus, dass wir einfach merken und spüren, wie deine große Güte in unserem Leben ist und dass eine Sehnsucht entsteht, dass du größer wirst, Herr. Nicht nur entsteht, sie ist da, aber dass wir das neu entdecken. Dass wir neu entdecken, welche Liebe du zu uns hast und welche Liebe wir für dich haben dürfen. Jesus, wir preisen dich und danken dir dafür. Amen.